möchte Sie auch heute Morgen herzlich begrüßen. Und bevor dass ich beginne, möchte ich doch noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so zusammen sein dürfen heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach unsere Herzen öffnest, dass wir alles ablegen dürfen, was heute uns stört, dein Wort zu hören, dass du in unserem Leben wirken kannst, auch heute Morgen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, ich muss schon bekennen, dass die Zeit schnell vorbeigeht. Wir kamen ja Anfangs Februar und so 3 Monate, die fliegen nur so dahin. Also man hat den Eindruck oder wenigstens sich, dass je älter man wird, umso schneller geht die Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht haben das die jungen Menschen weniger, aber jedenfalls mir geht es so. Unser Thema heute Morgen ist ja die Herrlichkeit Gottes. Und dazu möchte ich etwas Grundsätzliches sagen. Die Hoffnung auf das Leben nach dem Tode wohnt ja dem menschlichen Denken inne. Dazu kommt noch unser angeborener Sinn für Moral und auch die Liebe zur Schönheit und der Hingabe. Und dies hat ja Gott in unser Leben hineingelegt. Und die Behauptung, das Ende dieses Lebens bedeutet das Ende unserer Existenz, widerspricht ja dem tiefen, unertrüglichen Empfinden des Menschen. Denn die Bibel lehrt ja ausdrücklich, dass der Mensch geschaffen wurde mit einem angeborenen Bewusstsein von Gott. Also wir können auch so sagen, Gott hat die Ewigkeit in das menschliche Herz gelegt. Und deswegen werden wir immer wieder damit konfrontiert, wie der Mensch einen Wunsch hat nach ewigem Leben. Und das kommt ja immer wieder auch in Berichten vor, in Zeitungen. Und der Titel eines Berichtes, den ich kürzlich gelesen habe, lautet: Der Tod, eiskalte Warteschleife vor dem ewigen Leben. Also einfrieren für manche ein Weg, um ewiges Leben zu erlangen. Und da heißt es weiter: Wenn ein Mensch stirbt, wird sein Körper bei minus 196 Grad Celsius eingefroren, solange bis die Medizin einen Weg gefunden hat, ihn wieder zu beleben, um ihm einen jungen, gesunden Körper zu geben. Ja, das ist eigentlich dieses Trachten des Menschen, nie zu sterben. Und von dieser Firma heißt es, dass sie einen soliden Mitgliederzulauf haben. Und das ist ja heute nicht verwunderlich. Also, die Menschen besitzen ein intuitives Gespür für die Existenz Gottes. Denn Gott hat den Menschen mit diesem innewohnenden Wissen geschaffen. Und das Interessante ist auch, dass man das bei kleinen Kindern sieht, die ja noch einen offenen Sinn haben für das Göttliche. Und irgendwann wird das dann wieder zugeschüttet. Aber wenn man das bei den kleinen Kindern beobachtet, dann ist das unglaublich, wie empfindsam diese Kinder sind für Gottes Reden und auch für die biblischen Geschichten. Zudem allem hat ja Gott seine Herrlichkeit und Größe auf alles gelegt, was er erschaffen hat. Deswegen können wir sein unsichtbares Wesen und seine ewige Kraft in seinen Werken erkennen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und aus diesem Grund erkennen wir in diesem riesigen Universum, wohin wir blicken, Gottes Weisheit, Kraft, Größe und Herrlichkeit. Und wir werden uns heute ganz kurz, ja, also ihr müsst keine Angst haben, mit 4 Themen befassen. Und zwar Gottes Herrlichkeit im Blick auf unsere Erde, dann Gottes Herrlichkeit im Blick auf das Universum, Gottes Herrlichkeit im Blick auf den Himmel, das ist ja auch sehr wichtig, und dann noch am Schluss Gottes Herrlichkeit in unserem Leben. Und wir beginnen mit dem 1. Punkt, Gottes Herrlichkeit im Blick auf unsere Erde. Und das wissen Sie ja, wenn Sie in der Schule gut aufgepasst haben. Es ist der Bereich des Himmels, der uns am nächsten ist. Der Bereich, ja, es ist der Bereich, in dem wir atmen können. Und es ist der Bereich, der die Erde umspannt. Und Gott macht die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Also dieses ganze Kapitel spricht ja über die Schöpfung. Also hier wird die atmosphärische Hülle um die Erde beschrieben. Mose, ja, diese Kapitel beschreiben ja, wie Gott alles erschuf. Die ganze Natur um uns herum. Und er offenbart sich durch seine Schöpfung hier auf Erden. Wir haben hier einige Bilder, wo eigentlich Gottes Schöpfung uns nahebringen. Das, was wir vor Augen sehen. Im Kleinen, ja, wie im Großen, im Sichtbaren und auch an solchen Stellen, die wir normalerweise nicht sehen. Ich denke da zum Beispiel an Tropfsteinhöhlen, die Jahrhunderte im Dunkeln waren. Da hat man sie entdeckt und da kam Licht hinein und man sah auf einmal ein wunderbarer Saal, ja, wo einem entgegenleuchtet. Und das hat Gott erschaffen. Oder zum Beispiel im Meer, in den Korallenriffs, da können wir auch die verschwenderische Pracht der Schöpfung erkennen. Ich mache mich gut erinnern, vor vielen Jahren waren wir einmal in Recife im Norden Brasiliens, haben Fedrols besucht und haben dort dann ein wenig in den Riffs getaucht. Und das, was ich dort gesehen habe, das ist bis heute in Erinnerung. Ja? Diese wunderbare Schöpfung. Oder, wir können das noch anders ausdrücken, ein Felsbrocken, ja, kann ja nicht automatisch sich in eine Statue verwandeln. Ja? Ganz egal, wie der Felsbrocken, wie viele Jahre er existiert. Wir denken jetzt einmal, wir haben da einen Saal vor uns und wir legen nun einen Fels in diesen Saal, verriegeln ihn und machen alles zu und dann gehen wir und kommen dann vielleicht nach einem Million von Jahren zurück, öffnen das ganze Gebäude und sehen nun anstelle des Felsbrockens einen Mercedes. Also unmöglich, ja? Absurd, absurd, ja? Also aus einem Felsbrocken eine Statue zu machen, dieses Kunstwerk bringt eben doch nur ein Bildhauer fertig. Und dies ist ja nur ein einfaches und simples Beispiel. Ja? Dass Gottes wunderbare Schöpfung nichts dem Zufall überlässt oder dem Chaos, sehen wir an Beispielen, die ich jetzt Ihnen kurz aufzeigen möchte. Und zwar, wo wir die Größe und Herrlichkeit Gottes sehen, was die Erde anbetrifft. Ja? Wir haben hier so ein Bild jetzt von unserer Erde, die um die Sonne kreist. Und wäre die Umlaufbahn unseres Wasserplaneten nun um die Sonne also nur weniger kreisförmig oder wäre die Ellipse nur ein bisschen mehr in die Länge gezogen, so wie wir sie hier sehen, also ein bisschen anders, so hätte es auf der Erde sag und schreibe kein Leben gegeben. Unser Planet wäre unbewohnbar wie alle anderen Planeten. Eine andere interessante Tatsache ist, das ist für mich auch ein kleines Wunder, dass der metallische Kern der Erde flüssig ist und um sich selbst rotiert. Und dieses produziert ein Magnetfeld, das die Erde schützend umgibt, wie ein Mantel. Und dieses Magnetfeld, das Sie hier sehen, schützt uns vor schädlicher Strahlung aus dem All. Also die Atmosphäre, die die Erde umgibt, dient entscheidenden Funktionen für den Ablauf unseres Lebens hier. Sie hält viele große und kleine Meteoriten auf, die sich der Erde nähern, indem sie sie zerstört. Die Atmosphäre verhindert, dass die Meteoriten auf die Erdoberfläche fallen und Schaden anrichten. Und sie hat noch eine andere schützende Funktion. Sie schützt die Atmosphäre der Erde vor der Kälte des Weltraums, die minus 273 Grad Celsius beträgt. Würde die Erde wesentlich langsamer rotieren, dann würden sich extreme Unterschiede des Klimas zwischen Tag und Nacht herausbilden. In einem Bericht las ich, dass wenn die Rotationsachse der Erde in der Ebene der Erdumlaufbahn läge, dann wäre auf einem großen Teil der Erdoberfläche ein halbes Jahr lang Tag und auf der entsprechenden Seite eine ebenso lange Nacht. Und bei dieser Achsenlage würden sich auf der Tagseite unerträglich heiße und auf der Nachtseite lebensfeindliche kalte Temperaturen einstellen. Also Wir können dankbar sein, dass wir nicht dem Zufall überlassen wurden, sondern dass Gott uns erschaffen hat und die Erde und die ganze Schöpfung. So hat Gott alles wunderbar eingerichtet, ja? Alles läuft exakt ab, genauso wie ein Uhrwerk. Und deswegen ist es auch für jeden Menschen möglich, anhand der Schöpfung den Schöpfer zu erkennen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Herrlichkeit Gottes im Blick auf das Universum. Es ist der Ort, wo sich die Sterne, der Mond und die Planeten sich befinden. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und ohne Zweifel hatte David ja ein großes Vorrecht, als er noch Hirte war und immer wieder unter dem offenen Himmel schlief. Und dieses Vorrecht bestand darin, dass die Größe Gottes zu erkennen war. Und zwar in der Natur und vor allem am Firmament. Und sogar der Herr nahm mir das Universum als Beispiel seiner Treue, als er mit Abraham sprach und ihm Nachkommenschaft verhieß. Siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Also die ganze Schöpfung in all seiner Größe und Vielfalt, das unvorstellbare Universum, das hat Gott in 6 Tage erschaffen. Der Herr sprach und es war da. Er schuf aus dem Nichts etwas Wunderbares. Und darum verstehen wir auch, wenn wir immer wieder im Neuen Testament lesen, dass bei Gott eben kein Ding unmöglich ist. Und von der Größe und Herrlichkeit Gottes möchte ich Ihnen jetzt einige wenige Beispiele aufzeigen. Und zwar, wir nehmen das Universum als Beispiel. Ich nehme an, dass diese Daten mehr oder weniger noch stimmen. Ja, das tut sich ja immer wieder verändern. Aber unsere Milchstraße hat ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sonnen. Und das ist doch nicht alles. Ja, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Also wir haben von der Milchstraße gesprochen, ja. Und jetzt reden wir vom Universum. Das hat mindestens 100 Milliarden Galaxien mit 10 Trilliarden Sterne. Also schon mal Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht mehr erfassen können. Nun, jetzt schauen wir einmal etwas an. Der Stern, der am nächsten von der Erde ist, ja, die Sonne ausgenommen, hat eine Distanz von wenigen 4,28 Lichtjahre. Ist ja nichts, ja. Und es ist der Proxima Centauri. Also jetzt machen wir eine Kalkulation. Wir denken jetzt, wir würden einen Picknick machen auf diesem Stern, ja, auf diesem Proxima Centauri. Und wir würden also ein Raumschiff besteigen. Und wir gehen von der Technologie aus, die wir heute haben. Also ein Raumschiff, das mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Kilometer in der Stunde fliegen würde, bräuchte also 46.000 Jahre, um dort anzukommen. Also für einen Picknick reicht das also nicht, also das können wir vergessen, ja? Da würden x Generationen nach uns das ausführen können, ja? Und die Früchte, die wir mitnehmen, die werden dann alle versteinert wahrscheinlich, ja? Gut, das ist aber noch nicht alles. Wir machen jetzt einen Schritt weiter. Wir haben also gesagt, 46.000 Jährchen, ja? Gut, die hellste Ansammlung von Sternen finden wir im Norden unseres Firmaments, ja? Und es ist die Sternenkonstellation Herkules. Sie besitzt 500.000 Sterne und ist nun eben nicht 4,28 Lichtjahre weg, sondern 22.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Also hier geht schon mal ein bisschen weiter. Machen wir die gleiche Kalkulation mit unserer Technologie, die wir heute haben. Würden wir jetzt mit 100.000 Kilometer in der Stunde zu dieser Konstellation fliegen, dann wären wir 243 Millionen Jahre unterwegs. Schon Zahlen, da können wir nichts mehr anfangen damit, ja. Aber auch das ist noch nicht alles. Da haben wir noch keine Grenzen. Obwohl wir 243 Millionen Jahre unterwegs wären, ja. Nun haben wir die große Mauer, so wird eine gewaltige Wand von Galaxien genannt, deren Länge mehr oder weniger 500 Millionen Lichtjahre beträgt und deren Breite ebenso groß ist. Ja. Und der Abstand der Erde zu dieser großen Mauer ist zwischen 460 und 600 Millionen Lichtjahre entfernt. Also wir haben hier nicht mehr 4,28 Lichtjahre, sondern wir haben 600 Millionen Lichtjahre. Nun, von unserem Zeitverständnis her wären wir hier ewig unterwegs. Ewig. Aber hier geht es nicht um die Ewigkeit. Nur nach unserem Zeitverständnis. Und ich habe hier noch hingeschrieben, ein Lichtjahr entspricht 9,4605 Billionen Kilometer. Und nun stellen Sie sich einmal vor, nun schreibt König Salomo Folgendes, das ist sehr interessant, aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und aller Himmel, Himmel, können ihn nicht fassen. Also jetzt haben wir einmal diese Daten vor uns, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und nun sagt Salomo, denn der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Nun, wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue? Also eine weise Erkenntnis von König Salomo. Und Gott hat ihm bestimmt offenbart, dass er größer ist als alle Weiten des Universums. Und wie groß und herrlich muss Gott sein. Und jeder, der will, kann Gott anhand dieser Schöpfung erkennen. Aber wie viele sind eben doch in ihrer Ablehnung gegenüber Gott, gegenüber seiner Schöpfung, zu Narren geworden. Und diese ganze Ablehnung des Menschen offenbart sich ja auch in der Evolutionstheorie. Und da habe ich etwas gelesen, der einst atheistische Autor und Philosoph Malcolm Muggeridge formulierte es folgendermaßen. Er sagte, und ich zitiere, ich bin davon überzeugt, dass die Evolutionstheorie, besonders das Ausmaß, in dem sie angewendet wird, als eine der größten Witze in die Geschichtsbücher der Zukunft eingehen wird. Die Nachwelt wird sich wundern, wie eine so schwache und dubiose Hypothese so unglaublich leichtfertig akzeptiert werden konnte. Es ist so, ja? Es ist wirklich so. Und da kommen wir wieder zur Bibel zurück, denn sie sagt, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dabei hat jeder Mensch das wunderbare Zeugnis der Schöpfung vor Augen, das von einem herrlichen und allmächtigen Gott spricht. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Herrlichkeit Gottes im Blick auf den Himmel. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr unser Himmel, sondern es ist der Aufenthaltsort Gottes und seiner Engel. Und auch der Aufenthaltsort der verstorbenen Gläubigen. Im Gegensatz zum ewigen Himmel werden ja die anderen Himmel vergehen. Und davon spricht Petrus, als er den Untergang unserer Erde und unseres jetzigen Universums mit folgenden Worten beschrieb, doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Ja. Also hier geht es um die alte Erde, um unsere Erde und um unser Universum. Und der dritte Himmel wird uns von Paulus beschrieben. Ja. Und dieser ist der ewige Himmel. Und er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib, oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Ja, der Apostel Paulus erlebte den Himmel so real, dass er sich nicht sicher war, ob er körperlich dort war oder nur in einer Vision. Er erwähnte dieses Erlebnis nur einmal, fast widerstrebend, weil falsche Lehrer seine Autorität herausforderten und diese himmlische Vision eine entscheidende apostolische Beglaubigung darstellte. Aber er bewahrte völliges Stillschweigen über diese ganze Angelegenheit bis 14 Jahre vergangen waren, ja. Und selbst dann kleidete er sein Zeugnis in der Erzählerform der dritten Person. Wenn heute jemand etwas erlebt im Himmel, ja, oder eine Vision, dann kommt das morgen in einem Buch, ja. Und bei Paulus war das das Gegenteil. Und er hat ja die Autorität als Apostel. Ne? Und verstehen Sie, der Allmächtige, der ließ von Männern wie Paulus, Johannes oder auch Hesekiel, der eine Vision vom Throne Gottes hatte, genau die Worte zu unserem Nutzen aufzeichnen, die er selber Gott wollte. Und darum gibt es keinen anderen Bericht über den Himmel, der das rechtmäßig von sich behaupten kann. Wir hören viel von solchen Berichten, aber die Schrift sagt uns ganz klar, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unseren Kindern bestimmt, damit wir alle die Worte dieses Gesetzes tun. Also das, was wir brauchen, das wir wissen müssen, das haben wir in der Schrift. Und deswegen haben alle die Geschichten von Menschen, die im Himmel waren und dann wieder zurückkamen und dann ihre Erlebnisse in ihren Büchern schildern, keine biblische Grundlage. Auch wenn sie noch einen so frommen Anstrich haben, weil sie über das hinausgehen, was uns in der Bibel offenbart ist. Und deswegen lassen wir uns nicht verführen, denn nicht umsonst sagt ja auch Paulus, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und hier werden ja nicht Ungläubige angesprochen, sondern Gläubige. Viele Menschen werden von Satan verführt, wenn sie die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten. Fahren wir jetzt fort mit unserem Thema, die Herrlichkeit Gottes im Blick auf den Himmel. Und dieser dritte Himmel, von dem Paulus spricht, ist ja ein Bereich außerhalb des Universums und unserer drei Dimensionen, Höhe, Tiefe und Breite, in denen wir leben. Dieser dritte Himmel ist ewig und ist der Bereich Gottes. Allein das Wort ewig können wir ja nicht fassen, denn wir sind alle zeitlich begrenzt. Und die Bibel redet ja von der Ewigkeit und spricht von Äonen zu Äonen, von Zeitalter zu Zeitalter und teilt so die endlose Ewigkeit ein in eine unübersehbare Folgen sich abrollenden Zeiträumen und Epochen. Ja. Die Zeit in ihrer Begrenztheit, in ihrer Veränderlichkeit, in ihrer Vergänglichkeit und in ihren negativen Folgen wird in der Ewigkeit nicht mehr sein. Zum dritten Himmel gehört noch etwas ganz Wichtiges. Ich möchte es so sagen, es ist außerordentlich wichtig. Es ist menschlich gesprochen das Zentrum des Himmels. Das ist der Thronsaal Gottes. Und vor allem, Hesekiel spricht hier davon, es ist eine Beschreibung, die versucht uns mit verständlichen Worten die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben und nahezubringen. Wir werden so durch die Vision von Hesekiel in den Himmel versetzt und damit in den Thronsaal Gottes. Wir können heute Morgen nicht das Kapitel studieren, ja? Das muss jeder von sich aus zu Hause tun. Aber einige Verse wollen wir doch nochmals lesen, was Peter uns schon gelesen hat, dass wir das in Erinnerung behalten. Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Und ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen eines Feuers und der Glanz war rings um ihn her. Und wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Und so beschreibt Hesekiel den Thron Gottes im Himmel. Und was er sah, war strahlendes, von Edelsteinen reflektiertes Licht und farbige Lichträder vermischt mit Engelwesen. Um den Thron des ewigen herrlichen Gottes sah er den leuchtenden, funkelnden Glanz des Regenbogens. Es ist ein gewaltiges Bild, das die Souveränität, das die Majestät und das die Herrlichkeit Gottes in unglaublicher Schönheit zeigt und damit auch die Vollkommenheit des dritten Himmels. Und nicht nur Hesekiel bekam ja eine Vision vom dritten Himmel, sondern auch Johannes. In der Offenbarung wird Johannes ganz ähnlich wie Hesekiel mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert. Und Johannes sah einen auf dem Thron, der war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und dazu kommt noch, dass Johannes und natürlich auch Hesekiel nicht nur den Thronsaal beschreiben, sondern auch den Tempel. Und im Buch der Offenbarung wird er der Tempel Gottes 44 Mal genannt. Und zwar meistens im Zusammenhang mit den Gerichten Gottes, die von seinem Tempel ausgehen werden, während der großen Trübsal. Nun, wir stellen uns den Tempel immer so vor, wie wir ihn schon auf den Bildern gesehen haben, wenn wir zum Beispiel Kinderbibeln vor uns haben oder unseren Enkel biblische Geschichten vorlesen, dann sehen wir ja immer diese Bilder. Aber in Wirklichkeit ist der Tempel Gottes ja nur eine Umschreibung seiner Allmacht. Denn auch der Tempel ist in Wirklichkeit der dritte Himmel. Es ist der Palast Gottes und ebenso sein Tempel. Und in dieser Hinsicht gibt es für uns eine wunderbare, herrliche Wahrheit. Und die sagt Folgendes: Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Also jeder wahre Gläubige ist hier gemeint, das heißt jedes Kind Gottes, jeder erlöste Mensch wird hier als Säule des Tempels dargestellt. Und natürlich dürfen wir das nicht im wörtlichen Sinn verstehen, ja. Wir sind natürlich dann nicht einfach so steinerne Säulen am Tempel, ja. Der Tempel im dritten Himmel ist eben kein Gebäude, sondern es ist die Allmacht Gottes. Es ist Gott, alles in allem. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also, wir werden nicht zu unbeweglichen Stützpfosten im Tempel werden, sondern in Gottes Gegenwart treten, um ihn nie wieder zu verlassen, um ihm zu dienen. Und dieses Bild drückt noch eine andere wichtige Wahrheit aus. Was sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern? Und das kennen Sie bestimmt. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also, in Gottes Gegenwart zu sein bedeutet, dass er alle unsere Tränen abwischen wird. Alles Leid wird nicht mehr sein. Wir werden vollkommenen Frieden haben und vollkommene Freude. Und auch die Gemeinschaft der Gläubigen wird vollkommen sein. Also nicht wie hier unten auf Erden, ja, wo es immer noch manchmal Krach und Probleme gibt, ja. Im Himmel wird das nicht mehr sein. Und es wird geschehen am Schluss der Offenbarung, am Schluss der Menschheitsgeschichte, das heißt am Schluss des tausendjährigen Reiches, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, ohne Sünde und ohne Fluch. Es wird etwas ganz Neues sein. Der dritte Himmel wird sich dann verschmelzen mit der neuen Erde und dem neuen Himmel, und deshalb auch diese wunderbare Beschreibung des neuen Jerusalems. Da heißt es: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Etwas Wunderbares, ja? Und vergessen wir eines nicht, die neue Erde und der neue Himmel sind nicht einfach ein Ersatz oder eine Weiterführung der vergangenen Erde und des vergangenen Universums, das wir eben gesehen haben, sondern es wird eine völlig neue Qualität der Schöpfung geben, eine völlig neue Art des Daseins und eine völlig neue Dimension der Existenz. Dieses ganz Neue wird sich auch in der Materie ausdrücken, in der Art der Zeit, und auch in der Art des Raumes. Und dies geht alles über unsere Vorstellungen hinaus. Denn unsere Sichtweise bleibt in unseren drei Dimensionen stecken. Und deswegen braucht ja auch der Herr in seiner Barmherzigkeit, gerade in der Offenbarung, in den letzten Kapitel, wenn es um den neuen Himmel und die neue Erde geht, eben die Worte, die wir verstehen können. Aber es sind menschliche Worte. Und es wird, wenn wir das einmal erleben werden, etwas Wunderbares sein, was wir uns nicht vorstellen können. Und nachdem die neue Erde und der neue Himmel von Gott erschaffen sind, wird das neue Jerusalem auf die neue Erde herabkommen und diese Stadt wird dann geschmückt sein wie die Braut für ihren Bräutigam. Und dann wird die Wohnung Gottes auf ewig bei den Menschen sein und die Auswirkung des Fluches wird dann endgültig beseitigt sein, sodass Gott ewige Gemeinschaft mit den Menschen haben wird. Ich denke, das ist ja auch das tiefste Sehnen unserer Seele, ja? Mit Gott auf ewig vereint zu sein. Nun, zum Schluss wollen wir noch betrachten, dass die Herrlichkeit Gottes im Blick auf den Himmel noch einen Aspekt hat, der über die normalen Dimensionen von Zeit und Raum hinausgeht. Und das wäre der letzte Punkt, Gottes Herrlichkeit in unserem Leben. Und da habe ich noch einen Vers, der dieses anspricht, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also ein Vers, der uns eigentlich ins Herz hineingehen muss, denn wir sind ja diese Gefäße der Barmherzigkeit. Und müssen uns einmal vorstellen, er hat uns gesehen vor der Erschaffung der Erde. Da waren wir schon in seinen Gedanken. So hat uns Gott geliebt. Nun, wir haben gehört von Gottes Herrlichkeit, was die Erde, das Universum und den Himmel anbetrifft. Und Gottes Herrlichkeit in unserem Leben schließt nun diesen Kreis. Ja, denn wir sind ja auch errettet worden aus lauter Gnade und nur aus Gnade und ohne Verdienst. Das haben wir ja gehört bei der letzten Osterkonferenz, so in wunderbarer Art wurde es uns nahegebracht. Und es ist eine herrliche Perspektive, die wir haben. Aber diese wunderbare Wahrheit hat noch einen anderen Aspekt. Denn die Schrift sagt Folgendes, dass das Reich Gottes, das alle Elemente des Himmels in sich birgt, ein ganz wichtiger und realer geistlicher Bereich ist, in dem alle wahren Christen heute schon leben. Also wir können es auch folgendermaßen sagen, dass ihr das richtig versteht, ja? Das Reich Gottes dringt in das Leben eines Gläubigen hinein und beginnt dieses neue Leben zu regieren. Weshalb können wir das sagen? Weil geistlich gesehen betreten wir oder die Gläubigen den Himmel mit all den Bürgerrechten schon hier und jetzt in unserem Leben. Klar, unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und der Epheserbrief schreibt, und er hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Und hat uns mit auferweckt, also das ist gegenwärtig, das ist nicht zukünftig, hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Also Paulus spricht hier von einer bereits geschaffenen Realität. Ja? Noch ist unser Körper zwar nicht im Himmel, aber in Bezug auf unsere geistlichen Vorrechte, wir können auch sagen Privilegien, sind wir schon dort. Das heißt, unsere Stellung vor Gott ist so, als wären wir jetzt schon mit Christus in den Himmel versetzt. Denn aufgrund unserer geistlichen Verbindung mit ihm und auch aufgrund unserer Stellung, die wir in ihm besitzen, haben wir schon den himmlischen Bereich betreten. Wir besitzen das ewige Leben hier und jetzt und in Christus gehören uns die geistlichen Reichtümer des Himmels. Das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen. Was das bedeutet. Und wenn dann Jesus sagt, dass das Reich Gottes inwendig in uns ist, dann hat es natürlich noch eine andere Seite der Münze. Ja? Denn die Münze hat immer zwei Seiten. Die erste Seite haben wir jetzt gesehen. Die zweite Seite bedeutet, dass natürlich das, diese Wahrheiten, dass es unser Leben widerspiegeln sollte. Ja? Im Alltag, wo wir leben. Wir können sagen, Christus in euch. Ohne ihn können wir nichts tun, wie die Rebe am Weinstock. Christus in uns bedeutet, mit ihm verbunden zu sein. Und dies hat natürlich auch mit unserer Integrität zu tun. Und Integrität ist ja etwas, das man heute immer weniger findet und sucht. Mit Integrität, das heißt mit unserem Zeugnis, mit unserer Ehrlichkeit, diese Eigenschaft, kann man natürlich nicht in einem Kurs lernen, ja, sondern sie wird gelebt, wenn Jesus in uns ist und unser Leben bestimmt. Und solch ein Christ lebt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen und Maßstäbe und Wertvorstellungen, die sich auf die Bibel gründen, in seinem Verhalten sichtbar werden sollen. Ja. Das ist eigentlich Integrität. Wenn ich nun aber gläubig bin und das Wort Gottes mein Fundament ist, dann stehe ich mit ganzem Herzen zu den Wahrheiten, zu den Werten, die mich die Bibel lehrt. Und ich werde mit Gottes Hilfe danach leben. Und das ist dann die eine Seite dieser Münze. Unsere Integrität, unsere Transparenz, unsere Aufrichtigkeit, dass das in unserem Leben zum Vorschein kommt. Was will also der Herr in unserem Leben, beziehungsweise durch unser Leben wirken? Ich möchte nochmals diesen Vers lesen, den wir hier an der Wand haben, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit zeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also machen wir uns die Perspektive dieses Verses bewusst. Der Herr will den Reichtum seiner Herrlichkeit an uns schwachen Gefäßen offenbaren mit dem Ziel, dass wir anderen Menschen den Weg der Erlösung zeigen können, weil unser Leben dahinter steht. Und darum ist es so wichtig, und damit möchte ich schließen, was der Hebräerbrief uns vor Augen führt. Das ist sehr wichtig, ja, dass wir die Sünde, die uns anklebt und träge macht, ablegen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn wir das nicht tun, können wir auch kein integres Leben haben. Und dass wir mit ganzer Hingabe dem Wort Gottes gehorsam sind. Das ist, weil das Wort Gottes unser Fundament ist. Und dass wir Jesus Christus nachfolgen und nicht auf die Umstände blicken, sondern auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Denn wenn wir zu viel auf die Umstände blicken, dann blicken wir nicht mehr auf Jesus und verlieren den Blickkontakt mit ihm. Aber wenn wir das beherzigen, ja, wenn wir wegblicken von den Umständen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann werden wir ans Ziel kommen. Und dies wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, denn der Herr kommt bald. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns doch in kurzer Zeit einfach deine Herrlichkeit aufgezeigt hast, mit schwachen Worten. Und wir sehen dies, was die Erde anbetrifft, wir sehen dies, was das Universum anbetrifft, und wir sehen dies ja auch, was der Himmel anbetrifft, was deine Person anbetrifft, wie wir das überhaupt so ausdrücken können, und auch im Blick zu uns. Herr Jesus, wenn wir sehen deine Herrlichkeit in unserem Leben, Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir da nichts in unserem Leben haben, was diesem Wirken, deinem Wirken in unserem Leben eine Wand vorschiebt, sondern dass wir wirklich Christen sind, Gläubige sind, die integer sind, wo das Leben wirklich das ausstrahlt, was wir sagen. Und wo wir uns auf dein Wort gründen und stützen. Und wo wir wirklich, Herr Jesus, immer wieder unsere Sünde ablegen und auf dich blicken, der du Anfänger und Vollender bist unseres Glaubenslebens. Und dann, Herr Jesus, wirst du mit uns zu Ende kommen. Du wirst deinen Plan erfüllen können in unserem Leben, und das ist etwas Wunderbares. Und das möchte ich bitten für alle, die hier sich befinden. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Barmherzigkeit, die du in unserem Leben hast. Und dass du uns auch weiterführst, Herr Jesus, bis du wiederkommst. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.